die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute hat die Stiftung Swisstrans geplant, die Website offline genommen, wo man sich eintragen kann, um seinen Willen hinterlegen, ob man Organ spenden will oder nicht. Bis Ende Jahr will die Stiftung, die vom BAG beauftragt ist, alle 130'000 Datensätze löschen. Das geht zurück auf eine Security-Lücke, die 2021 entdeckt worden ist. Eigentlich geht es darum, dass man die Video-Identifikation sehr leicht umgehen kann und so Einträge machen, ohne dass die Person davon gewusst hat, wo man dort registriert hat. Die Entdecker dieser Lücke haben zum Schweizer Fernsehen gemeldet. Und einen Monat später ist der Betreiber von der Plattform informiert worden, der dann 7 Tage Zeit hatte, um zu reagieren. Das ist Kurzform von einem Artikel, den wir gerne in dem Podcast verlinken und auch alle Argumente dazu nochmal auftauchen. Die Timeline vor allem, das Disclosure-Vorgehen, aber auch der Betrieb von der Datenbank hat zu grossen Diskussionen geführt. Das möchten wir heute am Anfang von dem Podcast nochmal kurz aufrollen. Um nachher dann aber zu grundlegenderen Sachen fortschreiten, nämlich zum einen, wie soll man so Lücken melden, was braucht es da für Vorgaben, wie kann man vorgehen, und zum anderen, aber fast wichtiger würde ich sagen, wer soll so Datenbanken dafür betreiben, die so kritische Daten beinhalten. Mein Name ist Thomas Schwendener und ich habe heute 2 Gäste, die sich sehr gut auskennen in dem Thema. Zum einen ist das der Florian Badertscher, er ist Mitgründer und Technologiechef von Bug Bounty Switzerland. Das ist ein Unternehmen, das für Behörden und Unternehmen Bug-Bounty-Programme macht. Dort dazu gehören natürlich auch Vulnerability-Management und Zusammenarbeit mit Hackern, aber auch die Frage, wie man Öffentlichkeitsbewusstsein schaffen kann. Der Florian hat 2015 eines der ersten grossen Bug-Bounty-Programme für die Swisscom ins Leben gerufen, die auch sehr stark regulierte Bereiche wie das Banking umfassen. Er ist seit 15 Jahren in der IT-Sicherheit tätig, unter anderem als Pentester und Sicherheitsanalyst. Das heisst, er kennt diesen Prozess sehr gut. Auch mit am Tisch sitzt Christian Folini, Sicherheitsingenieur mit 15 Jahren Erfahrung im High-Security-Bereich. Er ist schon mehrfach auf beiden Seiten von so einem Meldeprozess gestanden. Das heisst, er kennt ihn wirklich gut. Und er ist Programmchef der Fachkonferenz Swiss Cyberstorm. Dort hat er 2019 das Thema Bug Bounty Hunting unter dem Motto Embracing the Hackers pusht. Das heisst, wir haben 2 sehr kompetente Leute hier in unserem Podcast-Studio und wollen jetzt in die Diskussion einsteigen. Christian, Florian, danke, dass ihr hier gefunden habt. Nach dieser langen Einführung eine kurze Frage. Wie schätzen ihr das Vorgehen oder den ganzen Prozess und was da passiert ist, wie schätzen ihr das ein?
Ich finde, es ist sehr ein spezieller Fall. Es ist rundum ganz viele Sachen schlecht gelaufen. Also die Disclosure ist nicht gut gelaufen. Die Diskussion ist nachher eigentlich aus meiner Sicht in die falsche Richtung gegangen. Und das Resultat, das Endresultat, dass man die Organspenderdaten jetzt löschen muss, ist eine komplette Havarie. Ich glaube aber, es ist ein schlechtes Beispiel, oder wenn wir an diesem Fall einen guten Disclosure-Prozess vormachen wollen, eignet er sich sehr schlecht, weil einfach die ganze Übungsanlage sehr einzigartig, sehr speziell ist. Was ich aber typisch finde, und das ist jetzt der weniger spezielle Fall, wir haben eine Datenbank mit hochsensiblen Daten, die in diesem Land im Auftrag oder einmal im indirekten Auftrag vom Bund betrieben wird. Es könnte ja der Bund selber sein, es könnte eine private Firma sein. In dem Fall haben wir das zweite Mal eine Stiftung, die es im Auftrag oder im Dienst vom BAG macht und die Sicherheit nicht adäquat ausgestaltet. Was meine ich damit? Die Stiftung Swiss Transplant hat offensichtlich kein CISO gehabt, also kein Security-Verantwortlicher, kein Chief Information Security Officer, hat aber hochsensible Daten verwaltet. Und in dem Moment, wo es zu Problemen gekommen ist, hat sie nicht mehr adäquat reagieren können. Was man sehr schön nachlesen kann im Bericht vom Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, hat sie auch schon vorher nicht sensibel auf Sicherheitsprobleme reagiert oder Fehler gemacht, die sie so erkannt hätte und hoffentlich auch gestoppt hätte. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Grundmuster, das wir in diesem Land haben. Wir gehen zu wenig sensibel mit dem Datenschutz und mit der Sicherheit um. Und irgendwann eskaliert es dann und nachher reden wir über die Eskalation, aber nicht über das Grundproblem dahinter.
Ich glaube, das sind zwei Diskussionen, die wir eben heute führen müssen. Ich finde das sehr auch eine wichtige Diskussion. Und ich denke halt, gerade weil das Swiss-Transplant-Register sehr eine krasse Geschichte war, also eben, es geht um Organspendewillen, hat es natürlich für grosse Diskussionen gesorgt. Vielleicht, Florian, kannst du eher noch etwas zum Disclosure-Prozess auch sagen, wie du das beurteilst oder siehst mit den Informationen, die wir haben?
Ja, sehr gerne. Ich denke, es ist wirklich wichtig, irgendwie die zwei Themen ein bisschen weit auseinanderzuhalten. Sie gehören hier ein bisschen weit zusammen, sie sind häufig auch vermischt worden. Aber schlussendlich sind es ganz unterschiedliche Fragen. Und wenn es um einen Disclosure-Prozess an sich geht, gibt es dort doch irgendwie ein paar Fragezeichen, die sich mehr auftun. Und man muss fragen, irgendwie, wieso ist das so gemacht worden? Sind irgendwie die Medien sehr früh beizogen worden? Ist doch eine sehr kurze Frist zu der Anwendung gekommen? Irgendwie, wer hat entschieden, dass man das so macht? Das widerspricht zumindest dem heute breit anerkannte Richtlinien, wo man sich probiert daran zu halten. Also dort gibt es ganz viele Fragen. Wenn man nicht alle Details kennt, ist es dort aber auch super schwierig, irgendetwas abschliessend zu sagen. Aus meiner Sicht aber mit den Informationen, die man hat, ist das nicht irgendwie ein super koordiniertes Veröffentlichungsverfahren gewesen, sondern dort ist irgendwie die Abfolge von wer ist wenn wie beizogen worden, mit den Zeitfristen und so weiter. Und passt nicht wirklich gut dazu. Das ist so die kurze Fassung aus meiner Sicht.
Ja, wie der Christian schon gesagt hat, ist das eben sehr ein spezieller Fall. Es geht ja um rechtliche Fragen auch. Es ist ein generelles Problem mit dem Online-Identifikationsprozess. Und es hat wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gegeben, als die Datenbank abschalten am Schluss. Aber beim Vorgehen stellt sich doch auch die Frage, warum man sich nicht zuerst das Nationale Zentrum für Cybersicherheit gewendet hat, das NCSC. Die haben zumindest auf ihrer Webseite Disclosure Policies veröffentlicht für Behörden. Für Private hingegen nicht, wo sie sagen, man solle zuerst zu einem Unternehmen gehen und dann bei ihnen anklopfen, wenn da keine adäquate Antwort kommt. Könnt ihr euch vorstellen, warum man nicht zum NCSC geht oder was man da ändern müsste, damit es vielleicht auch einfacher wird?
Ich denke, das Vorgehen beschreibt das NCSC eigentlich recht schön auf der Seite. Oder? Sie können keine Policies erlassen, irgendwie, die für Private zählen, weil das irgendein privates Unternehmen ist. Ist das im Prinzip in ihrer Verantwortung, eigene Policies zu haben, die dort auch festzuhalten, sie zu veröffentlichen. Was sie dann aber können machen können, ist irgendwie bei der Koordination helfen, wenn sich irgendein Unternehmen nicht bewegt oder in eine falsche Richtung bewegt, dort können sie unterstützen. Aber was sie dort relativ schnell werden antworten, ist, man soll zuerst mit dem Betreiber Kontakt aufnehmen, als allerersten Schritt, weil er kann schlussendlich das Problem lösen. Und so der Wunsch, irgendjemand soll das Problem anpacken, adressieren und schauen, dass es gelöst wird, der taucht immer mal wieder auf. Und das NCSC, das ist, glaube ich, nicht trauen, wo das sie dort heute sind. Sie können dort vermitteln, helfen, unterstützen. Sie werden es aber nicht können lösen.
Gibt es denn Möglichkeiten, um das jetzt für so, eben, das ist eine kleine Stiftung gewesen, und ich möchte eigentlich auch gerne weg jetzt von dem konkreten Fall, eher hin zu so kritischer Infrastruktur generell, wenn man so etwas meldet, was gibt es denn da, was müsste man da ändern? Also ich meine, zum einen, was mir aufgefallen ist, und ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, es gibt halt Androhung von Strafe bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe, wenn man jetzt in ein besonders gesichertes System eindringt. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall gewesen, aber es gibt es regelmässig, weil das NCSC zum Beispiel auch festhält auf ihrer Webseite, man soll auf keinen Fall mehr in einem System herumstöbern, als Proof of Concept benötigt wird. Vielleicht zuerst zu dem, habt ihr schon mal praktisch erlebt, dass jemandem, wo eine Lücke gemeldet wird, weil das ist immer wieder eine Diskussion, Strafanzeige angedroht worden ist oder sogar eingereicht worden ist?
Ja, habe ich erlebt, nicht persönlich direkt bei mir, aber ich habe es mitbekommen, ich habe vor allem auch Diskussionen mitbekommen, sollen wir jetzt eine Strafandrohung machen, also oder probieren wir mit dieser Person ganz einfach zu reden und eine Lösung zu finden. Ich glaube, das steht im Raum. Und wenn wir durch das Strafrecht mit auf den Tisch bringen, gibt es extrem viel dazu zu sagen. Oder? Und gerade jemand, der diese Erfahrung nicht hat, oder es ist eine Stiftung, eine Firma, die kein ausgeprägtes Security-Bewusstsein hat, auch keine Erfahrung hat mit einem Meldeprozess, mit Meldungen, reagiert relativ schnell darauf, wenn sie merken, unsere Webseite ist scheinbar von Hackern angegriffen worden und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass es vielleicht jemand ist, der die Sicherheit verbessern will und gerne einen Dialog auf Augenhöhe führen und sagen, hey, los, wir haben das Gefühl, ihr macht das nicht genug gut. Und früher hat man das noch viel mehr gehört, also früher war es normal, dass dann Strafandrohung ist oder auch der Brief vom Anwalt. Ich glaube, heute sind die Leute sensibler und reden einmal ausmerreitlich zuerst. Aber die Strafandrohung haben wir immer noch im Raum. Und das macht es extrem schwierig, oder? Jemand, der eine Schwachstelle entdeckt, er kriegt vermutlich Angst, wenn er das Gefühl hat, die ist genug gross. Oder ich arbeite da mit jemandem zusammen, den ich nicht kenne. Oder ich möchte, dass jemand melden, den ich nicht kenne. Ich weiss nicht, wie die reagieren. Im schlimmsten Fall habe ich eine Strafandrohung am Hals. Das ist ein Grund, das ist wegen dem Strafrecht. Oder? Wenn das Strafrecht ein bisschen diffiziler wäre, würde unterscheiden, dann wäre der Sicherheitsforscher weniger in der Defensive und würde vielleicht auch konstruktiv reagieren in dem Moment. Also was meine ich, was kann das Strafrecht anders machen? Oder wenn wir die entsprechenden beiden Paragraphen lesen, dann gibt es einerseits Betreiber, Besitzer von den Daten, Betreiber von dem Informatiksystem, oder gibt es die bösen Angreifer. Das Strafrecht sieht nicht, dass es unabhängige Sicherheitsforscher gibt. Die kommen nicht vor auf Ebene vom Strafrecht. Und was man in den letzten Jahren gemacht hat mit Bug-Bounty-System, das Florian sich sehr gut auskennt, ist, dass man probiert, einen Legal Safe Harbor zu konstruieren. Oder man probiert, ein Bug-Bounty-Programm so zu formulieren, dass man sagt, wenn du dich in diesem rechtlichen Rahmen oder eben technischen Rahmen bewegst und eben nicht gross schauen, sondern minimal Proof of Concept machst, dann bringen wir das garantiert nicht zur Anzeige. Das ist aber nicht getestet vor Gericht. Und wir haben bei den beiden sogenannten Hacker-Paragrafen auch extrem wenig Präzedenzfälle. Wir wissen gar nicht, was sie genau bedeuten, weil sie in der Schweiz eben relativ selten zur Strafandrohung oder dann zur Verfolgung kommt und schon gar nicht zu einer Verurteilung meistens finden. Einfach Täter nicht, sie sind typischerweise nicht im Inland etc. Das heisst jetzt, dass ein unabhängiger Sicherheitsforscher macht einen extrem grossen Abstand, wenn es um die heiklen Themen geht. Also er wird das nicht machen, er wird keine Strafverfolgung provozieren, was wiederum heisst, dass gewisse Sicherheitsprobleme einfach nicht an die Oberfläche kommen, weil sich niemand getraut, sie zu testen und der Betreiber keinerlei Sensibilität hat für Sicherheit und es getraut sich niemand genauer zu schauen. Und das, finde ich, ist ein Missstand, wo wir unter anderem Strafrecht zu verdanken haben. Und dort hätte ich gerne eine Änderung. Es wäre auch schön, wenn man den Legal Safe Harbor, also was darf ein Sicherheitsforscher überhaupt machen, wenn man es mal wirklich vor Gericht hätte und mal klar wird, was fällt darunter. Oder? Es ist nicht sehr einfach, Grenzen zu erkennen. Ihr bewegt euch auch in diesem Rahmen, oder? Ihr habt euch die Fragen auch gestellt. Wie siehst du das?
Aber wie du sagst, es ist sehr viel ist einfach nicht beantwortet oder nicht abschließend beantwortet. Es fängt bei einer ganz einfachen Frage an. Der Paragraph bezieht sich irgendwie auf ein besonders gesichertes System. Was bedeutet besonders gesichert? Die Formulierung ist sehr weit offen, irgendwie ist sie formuliert. Also was dort genau gemeint ist, ist noch schwierig zu sehen. Und wir probieren mit dem irgendwie umzugehen, indem wir eben die Legal Safe Harbor Regelungen tut. Erlassen, aber auch dort, ob sie verheben, ob sich irgendwie jemand daran hält oder nicht. Im Prinzip kann man ja nur sein eigenes Verhalten mit dem kundtun. Was aber ein häufiges Problem ist, ist, dass so ein Dateneigentümer kann den Strafantrag stellen, gemäss meinem Wissen. Ich bin kein Anwalt, aber es ist so, wie wir das interpretieren. Und dort hört es dann relativ schnell mal auf. Also man kann dort irgendwie nicht einen straffreien Raum schaffen. Man kann dort im Prinzip einfach steuern oder definieren, wie man sich selber wird verhalten wird. Und was mir dort das Leben in meiner täglichen Arbeit würde erleichtern, ist, was irgendeine Aussage gibt von offizieller Seite. Dass es so eine Policy gibt, die heute den anerkannten Richtlinien und Regeln folgt, dass die wirklich auch so weit möglich berücksichtigt wird. Das würde für sehr viel Rechtssicherheit sorgen und gäbe dann im Prinzip den Researcher oder den Hacker, der würde zu gut etwas suchen, dort die Sicherheit, die sie braucht. Also dort könnte man relativ viel Unsicherheit und Angst wegnehmen.
Also wie verbreitet das ist, sieht man auch schon an den Veröffentlichungen von Cybersecurity-Stellen. Jetzt hat Mitte November die australische Cybersecurity-Behörde ein relativ langes Papier herausgegeben, wie man so Disclosure-Policies ausformulieren soll. Und ein ganz grosser Teil geht darum, wie man sich eben gegenüber ethische Hacker soll verhalten, also bis hin zu, dass man denen soll auch Belohnungen geben und so weiter. Und ich glaube, da ist wirklich viel zu tun. Das bezieht sich jetzt aber zum einen auf grosse Firmen, also ich meine, die SBB, Swisscom, Post, die haben ja so eine Policy, so eben auch ein Legal Safe Harbor definiert ist, wo keine juristische Sicherheit bietet, aber immerhin so eine gewisse Absicherung. Aber es gibt ja ganz viele kleinere Firmen, also jetzt eben, wenn man die Stiftungen denkt, Swiss Transplant oder auch damals die Stiftung, die meineimpfungen.ch betrieben hat, die haben so etwas nicht, die sind zu klein. Vielleicht die Frage an dich, Florian, warum machen die so etwas nicht? Oder würdest du empfehlen, dass man das generell macht? Oder braucht es da gesetzliche Massnahmen? Oder was würdest du dir vorstellen können, dass man da Sicherheit, gerade bei so kritischen Sachen, auch bei kleineren Betrieben oder Datenhaltern kann gewährleisten?
Was ich noch wichtig finde, ist, dass nur zu haben von so einer Policy oder von solchen Regelungen, das führt noch zu keiner Verbesserung per se. Also irgendwie die Verhaltensanweisungen, die man sich selber gibt, die müssen dann irgendwie auch gelebt werden von der ganzen Unternehmung. Und das ist häufig das, was das Ganze dann relativ schwierig macht. Dort würde ich sogar behaupten, sind die kleinen Unternehmen ganz klar im Vorteil. Wie so eine Policy aussieht, dort gibt es relativ viele Hilfestellungen. Das kann man sich auch von extern holen. Das ist eine relativ kleine Sache. Das ist ein mehr oder weniger ein Standarddokument, das man aufschalten kann, veröffentlichen und die Organisation dahinter eher klein ist es so relativ einfach, dass man dort sicherstellen kann, dass die wirklich zur Anwendung kommt. Dort sieht man in der Schweiz halt immer mal wieder, dass es Firmen gibt, grosse Firmen, die so eine Policy haben, inklusive Legal Safe Harbor. Aber es werden gleich rechtliche Konsequenzen angedroht, wenn es irgendeine Meldung von einer Schwachstelle gibt. Also dort ist irgendwie so die praktische Umsetzung dahinter ist relativ schwierig. Was ich mir wünsche dort ist, dass sich die weiter verbreiten, also die Policy selber. Es gibt auch eine sehr gute Initiative, die kürzlich ein Standard geworden ist, muss sich Security TXT nennt, wo man das standardisiert hinterlegt, standardisiert auffindbar. Wenn man sich das verbreitet, würde das die Situation, glaube ich, wirklich verbessern. Im Ausland gibt es dort auch gewisse Bestrebungen, dass man das zur Pflicht erklärt, dass man solche Policies muss haben. Dort habe ich das Gefühl, das hilft sicher ein bisschen weiter, dem, dass es einfach sehr Bewusstsein steigert, ja, dass man sich damit auseinandersetzen und sich die Fragen mal muss stellen.
Ja, genau, jetzt sprichst du eigentlich auch noch etwas an, was mich auch interessieren würde. Ich habe mal eine Anfrage gekriegt von jemandem, der Prozesslücken ausgenutzt hat bei einem grossen Konzern in der Schweiz und sich da damit testweise auch einen Vorteil verschafft hat, also eine Dienstleistung erschlichen hat, und der hat sich bei mir gemeldet und hat eigentlich Angst gehabt, dass er trotz Disclosure Policies könnte belangt werden. Und auf der anderen Seite hätte er auch gerne eine Belohnung gehabt, weil er irgendwie halt das Proof of Concept dann auch aufgeschrieben hat und so weiter. Mittlerweile ist das geklärt, alles mit dieser Firma und so weiter. Aber vielleicht können wir auch dazu noch etwas sagen. Was macht man denn, wenn man sich bei einem Anbieter meldet und der einfach sagt, ja, die Lücke ist nicht so schlimm und das, was du gemacht hast, ist sowieso verboten?
Ganz gute Frage, oder? Natürlich als Security-Forscher eine zweifache Botschaft sendet, nämlich, ich will euch helfen, was ihr da habt, ist unsicher, und B, hätte ich noch gern Geld dafür. Dann ist die Antwort natürlich auch nachher ein bisschen unberechenbar. Ich habe aber genau in so Diskussionen schon teilgenommen. Ich glaube, was wirklich relativ häufig noch passiert ist traditionell, Florian weiß es vielleicht besser, also man hat gesagt, wir nehmen das zur Kenntnis, wir anerkennen, dass du gute Absicht gehabt hast, Geld geben können wir dir da dafür nicht, aber wir geben dir dafür einen Sicherheitsauftrag. Ich glaube, das ist eine relativ elegante Lösung. Wir beauftragen die formell jetzt noch weiter zu suchen in diesem Bereich, und dann haben wir vertragliche Grundlagen, dann können wir dir auch Geld zahlen. Natürlich finde ich ein Bug-Bounty-Programm grundsätzlich besser, aber ich glaube, traditionell, oder früher hat man das gerne ein bisschen so aufgelöst. Aber der Fall, und da bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Tisch gewesen, dass man ein Sicherheitsproblem findet, dass ein Hersteller meldet und der anerkennt das nicht. Das ist extrem mühsam, ernsthaft. Und wirklich sehr, sehr schwierig, oder? Das Gefühl, wir haben hier Leute, die betroffen sind vom Sicherheitsvorfall, aber der Hersteller weigert sich, das als Sicherheitsproblem zu anerkennen. Und es ist mir mehr als einmal mit einem bestimmten Hersteller passiert, und wir nachher jegliche Variante probiert, ihn dazu zu bringen, einen Security-Release zu machen, und einfach Mauer, keine Bewegung. Und irgendwann ist man einfach ausgeschlossen, oder? Irgendwann kannst du nichts mehr machen, du kannst selber an die Öffentlichkeit gehen und sie mauern weiter, oder? Und in dem Fall, ich kann es vielleicht als Beispiel sagen, ich finde es relativ exemplarisch, oder? Wir haben dann probiert, das CVE, also offiziell Security Advisor, zu generieren. Das kann jeder machen. Und das wird publiziert und nachher hat er das contested. Und es gibt keinen Resolution-Prozess dahinter. Es wird nicht aufgelöst. Es steht nachher einfach, das ist vom Hersteller nicht anerkannt. Punkt, Schluss. Und das wird jetzt für alle Ewigkeit so bleiben. Und was der Hersteller sich rauslässt, zu kommunizieren, ist einfach it's a feature, not a bug. Es ist kein Security-Problem, sondern das ist das Problem vom User. Dass er das so macht und zugegebenermaßen ist es schlecht dokumentiert, aber ist jetzt halt so. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Sicherheitsforscher wirklich zu stärken in dieser Beziehung. Weil sie kommen letztlich nicht gegen eine grosse Firma an. Oder? Und es ist besonders schlimm, wenn die Strafandrohung macht, aber auch schon vorher, weil sie nicht reagiert. Dem Land ist irgendwann bei den Medien, wenn es ein öffentliches Thema ist, von öffentlichem Interesse. Und häufig ist es einfach kein Thema von öffentlichem Interesse, weil es nur ein sehr enges Fachpublikum interessiert. Und dort, wo es normale Leute wie du und ich betrifft, ist das sehr, sehr indirekt. Es ist nicht mehr zu kommunizieren durch Medien und du bist einfach ausgeschossen als Sicherheitsforscher. Und das finde ich sehr schwierig und bringt uns wieder zurück zum Strafrecht. Letztlich, wenn ich da noch etwas dazu sage, die Situation, die wir jetzt haben, bringt die ganze Sicherheitsforschung, stellt in ein bestimmtes Licht und eine bestimmte Region, es ist sehr nah bei Kriminalität und das führt dazu, dass nur ganz bestimmte Leute in diesem Thema arbeiten oder arbeiten wollen. Oder sind typischerweise junge, alleinstehende Männer. Es sind nicht alleinerziehende Frauen mittleren Alters, die als Hobby Sicherheitslücken im Internet aufspüren. Und das machen sie unter anderem, meiner Meinung nach, deshalb nicht, weil es gesellschaftlich nah bei Hacker, Kriminellen ist. Und das ist wieder ein Grund, weil das Strafrecht das so sieht. Und wenn das Strafrecht sich dort wird öffnen und sagen, hey, es ist nicht sofort ein kriminellen Angriff, es gibt auch legitime Sicherheitstests, die man durchführen kann, wäre man in einer besseren Situation als Gesellschaft.
Ja, ich glaube, das sind wir letztlich auch wieder bei ethischen Fragen, die ich eigentlich da auch noch anschneiden wollte. Oder jetzt in dem Fall von Swiss Transplant ist natürlich die ethische Beurteilung sicher wäre die sehr wichtig gewesen. Der Datenschützer hat am Schluss natürlich das Gutachten gemacht, rein nach Datenschutzkriterien, seinem Auftrag entsprechend auch total nachvollziehbar. Aber vielleicht muss man sich auch da fragen, oder was kann es da überhaupt für eine Debatte über das geben? Weil mir scheint das in dem Fall nicht einfach einseitig aufgelöst können zu werden. Oder? Es gibt in dem Fall gar keine Instanz. Ich meine, man kann es juristisch beurteilen, aber was jetzt passiert ist schlussendlich, ist halt einfach eine Katastrophe. Und vielleicht müssen wir da früher ansetzen und zu dieser zweiten Diskussion weiterschreiten, wo wir eben letztlich eigentlich zentraler scheint, nämlich unter was für Umständen und wer darf überhaupt so eine Datenbank betreiben, weil es ist in dem Fall, wie auch bei meineimpfungen.ch, ist das eine kleine Stiftung gewesen, im Auftrag oder im indirekten Auftrag vom BAG. Jetzt im Fall von Swiss Transplant hat BAG ja gesagt, dass sie mit dieser Datenbank eigentlich nichts schaffen haben. Wer steht da in der Verantwortung? Wie kann man das Problem lösen, dass Leute ohne, wie du gesagt hast am Anfang, Christian, ohne CISO, ohne Security-Ahnung, einfach so eine Datenbank aufmachen?
Also ich glaube, grundsätzlich darf jeder in dem Land eine Datenbank betreiben. Also es ist nicht eine Frage vom Wer, sondern die Frage ist einfach, wie man das machen darf. Es ist die Frage, ob es strafrechtlich relevant ist, Daten zu veruntreuen. Bis jetzt gibt es meines Erachtens jetzt in dem Fall keine Untersuchung. Kennen es auch nicht. Aber ich würde mir es eigentlich ein bisschen stärker wünschen in die Richtung, weil dann haftet am Schluss die Firma oder eben der Verwaltungsrat oder in dem Fall ein Stiftungsrat. Oder? Wenn ein Stiftungsrat Datenhaltung nicht genug beaufsichtigt, dann ist er meiner Meinung nach in der Verantwortung. Und das kann er sich nur so behelfen, indem er sich die Kompetenz holt. Es braucht in einem Stiftungsrat jemanden mit Informatik-Sicherheitskompetenzen, der das beurteilen kann, was die Betreiber hier machen, was die Geschäftsstelle macht oder was auch immer. Und auch Stopp sagt oder sagt, nein, das machen wir nur in Abstimmung mit. Wenn man den Bericht vom Datenschutzbeauftragten liest, sieht man, die haben eine Architekturänderung vorgenommen, ohne dass sie nochmal einen Pentest gemacht haben oder also nochmal eine Sicherheitsuntersuchung gemacht haben. Also sie haben eine fundamentale Änderung an diesem System in Eigenregie durchgeführt, ohne dass sie jemandem vorgelegt haben. Und das ist meiner Meinung nach, dass es gemacht wird, ist in der Verantwortung des Stiftungsrats am Schluss. Ob es jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, bin ich nicht Anwalt und auch nicht Strafverfolger. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen einfach, sie kommen ein bisschen einfach raus. Also es ist jetzt sehr schlimmes Resultat, das passiert ist. Und es ist sehr schade. Und in dem Sinne sind sie kann man sagen, sie sind genug gestraft und vor allem ein Haufen Betroffene sind gestraft, was sehr schade ist. Aber ich sage, eine Untersuchung rechtswegen, eine Abklärung, hat der Stiftungsrat hier seine Verantwortung wahrgenommen, finde ich wünschenswert, ohne zu wissen, wie die rechte Situation genau ist. Wenn das nicht geht, wenn das nicht möglich ist oder nicht vorgesehen ist, dann sehe ich das eigentlich als Lücke.
Ja, die Frage auch noch an dich, Florian, vielleicht noch mit einem spezielleren Fokus auch. Der Stiftungspräsident hat ja eigentlich auf das Disclosure damit reagiert, dass er gesagt hat, das sei eine illegitime Forschungsmethode und es sei potenziell strafrechtlich relevant und so weiter. Er hat eigentlich eine Drohung ausgesprochen. Das heisst, sie sind überhaupt gar nicht reif genug gewesen, mit so einem Feedback umzugehen. Vielleicht Frage an dich darum noch, was siehst du für Voraussetzungen diesbezüglich für Betreiber von staatsnahen Datenbanken, wenn man es vielleicht ein bisschen eingrenzen will?
Genau, die Reaktion ist die, die man relativ häufig sieht, wenn gewisse Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit oder wie es Daten zu schützen, oder wie man die sollte schützen, wenn die irgendwie nicht vorhanden sind, ist irgendein so ein Impuls, dort mal etwas abwehrend dazu zu antworten. Das ist das, was man relativ häufig aber sieht und ich denke, schlussendlich führt es schon zurück, dass die Cybersicherheit irgendwie nicht vorhanden ist. Also vielleicht ist das Bewusstsein nicht mal vorhanden gewesen, dass es dort viel braucht, dass es dort im Prinzip Kompetenzen braucht, wo man sich irgendwie müsste aufbauen, wo man sich müsste reinholen, dass man die Verantwortung nachher kann wahrnehmen und adäquat reagieren darauf. Und für mich ja, das nimmt der Schluss zu, dass es wirklich wichtig wäre, dass man das Bewusstsein schafft, dass es die Sicherheit dort braucht. Und es braucht die Sicherheit auf jedem Level bis zu oberst oben. Also auf irgendwie der obersten Stufe müsste irgendjemand mit dem Sicherheitshut am Tisch sitzen, der dort kann Einfluss nehmen darauf. Dann wird man dann können darüber sich unterhalten, eben, wie tut man reagieren auf so etwas, was wäre richtig gewesen oder was braucht es wirklich, für dass das sicher so kann betrieben werden. Aber wenn das Wissen nicht vorhanden ist oder das Bewusstsein nicht vorhanden ist, ist das natürlich super schwierig. Und ich denke, dort haben wir heute einen relativ grossen Gap zwischen dem Zustand, den wir haben, und dem, den wir irgendwie sich würde wünschen, dass wir dort möglichst wenig Probleme haben.
Ja, das Bewusstsein ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, weil eigentlich geht das Problem viel tiefer. Wir haben ja, wenn man jetzt 12 Monate zurückschaut, haben wir mehrere Vorfälle von Ransomware-Angriffen gehabt, wo auch Gesundheitsdaten von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern oder Menschen, die in der Schweiz leben, allgemein im Dark Web auftaucht sind und verkauft worden sind. Und man muss auch fürchten, dass das weitergeht. Und mir scheint in der Politik generell zu wenig Bewusstsein dafür da zu sein. In den Firmen auch. Es wird als Kostenfaktor gesehen, primär Security, bis etwas passiert. Vielleicht an euch beide als Security-Experten, habt ihr Argumente, um das anders zu sehen? Oder wie würdet ihr argumentieren gegenüber einem Digitalpolitiker oder einer Digitalpolitikerin, dass man da mehr Augenmerk drauf legt und das nicht einfach als Kostenfaktor oder als Hinderungsgrund oder Verlangsamung oder was auch immer betrachtet?
Security ist ganz klar ein Enabler, dass man überhaupt mit Daten umgehen kann. Security ist nicht ein Kostenfaktor, sondern ist das, was mir erlaubt, sensible Daten seriös zu verwalten. Wenn ich das nicht ernst nehme, sollte ich die Daten nicht haben. Da sind wir schnell bei GDPR, wo sagt, du Daten sparsam schaffen, erfasst nur das, was du wirklich brauchst. Und das, was du wirklich brauchst, auf das musst du gut aufpassen. Die Schweiz vollzieht das ein bisschen schwächer noch, ist nicht so klar. Ich halte das für problematisch, finde das sehr wichtig, das gut zu machen. Und ich habe eine Bewusstseinsfrage. Ich finde, es ist auch nicht unbedingt eine politische Frage, sondern es muss vielleicht gesamtgesellschaftlich einfach ein paar Mal wehtun. Vielleicht haben wir es jetzt begriffen, wie man Datenbestände muss sichern muss. Und es müssen halt noch mehr Leute sich die Finger dabei verbrennen. Es ist immer schade. Aber wenn Security nur als Kostenfaktor gesehen wird, dann braucht es vermutlich einen Breach, um zu merken, dass es noch viel schlimmer ist. Oder? Und in einem kleinen Land wie der Schweiz hast du einen enormen Reputationsschaden, wenn so etwas passiert. Und wenn du nachher abstellen musst, ist Security wäre billig gewesen im Vergleich. Oder? Das haben wir schon gesehen. Wir haben hier Totalhavarie vor uns und man hätte einfach das Konzept vorher können prüfen lassen. Ja, es ist wirklich schade, dass, falls Leute tatsächlich Security als alleinigen Kostenfaktor sehen, überhaupt nicht als Beitrag zum seriösen Umgang damit, extrem schade. Ja. Und ich sehe es nicht als politisches Problem, eigentlich, nein, ich sehe es als gesellschaftliches Problem.
Security als Enabler gesehen finde ich super wichtig. Aus meiner Sicht gibt es ohne Sicherheit ist Digitalisierung nicht möglich. Also es ist dort irgendwie inhärent Teil davon. Und ich glaube, das passiert jetzt so langsam. Eben mit all diesen Vorfällen rückt das ein bisschen weiter ins Zentrum. Und das ist sicher auch das, was es braucht, dass man das erkennt, dass es das ohne das einfach nicht geht.
Ja. Ja, es ist ja symptomatisch, dass wir über Gesundheitsthemen reden und elektronische Patientendossier basiert auf der ökonomischen Seite eine Zentralisierung. Also es gibt immer weniger Betreiber von denen. Jetzt ist irgendwann alles nur noch in einer Hand. Und dann haben wir die zentrale Stelle, wo alle Daten auf das Mal verlieren könnten. Das ist in England passiert, ich glaube in Australien auch ein Stück weit. Extrem grosse Angst davon, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sehe den Sinn vom elektronischen Patientendossier, aber ich habe Angst, dass irgendwann 5 Millionen Datensätze auf der Straße landen oder im Dark Web. Wenn wir gleich nochmal auf Politik zurückkommen, ich glaube, es ist ein Gamechanger passiert vor einem Jahr, wo man die AID an der Urne abgelehnt hat. Und das ist das erste Mal, dass Informatiker, security-sensible Leute als Bedenkenträger vor dem Stimmvolk eine Mehrheit gefunden haben. Oder? Und Politiker, die das vorher weggewischt haben und gefunden, es ist alles nicht so schlimm und es kommt schon gut, sind überrascht worden durch das Verdikt. Ich meine, es war knapp gewesen, aber zum allerersten Mal haben die Bedenkenträger im Stimmvolk eine Mehrheit gefunden. Und ich glaube, es muss so weitergehen im Sinn, dass man ihnen zulässt, oder? Wenn wir jetzt die neue AID-Vorlage anschauen, die der Herbst in Vernehmlassung war, die ist wesentlich besser. Die haben wir weitgehend ihre Bedenken einfach Rechnung tragen. Und jetzt haben wir viel die bessere Vorlage, weil man zusammen am Tisch sitzt mit den Informatik-Security-Fachleuten und sagt, hey, look, so könnten wir das machen, dann hätten wir eine sinnvolle Lösung, haben wir eine rechtlich gute Grundlage, wir haben eine Architektur, die wird verheben, die eigentlich die Bedürfnisse befriedigt, ohne die grossen datenschutzrechtlichen Nachteile mit sich zu bringen. Und ich glaube, so müssen wir weitergehen. Oder? Die Politik muss erkennen, es gibt Leute, die mit am Tisch wend und sollten am Tisch sitzen, weil sie einfach Fachleute sind. Und wir haben extrem starke Unis, technische Universitäten, wo sehr gute Leute sitzen, die etwas beizutragen haben und sich die Frage tatsächlich überlegt haben. Und ich glaube, wenn wir das mit einbeziehen können, dann kommen wir weiter. Ich glaube, dort müsste die Politik zulassen. Und ich habe das Gefühl, es kommt langsam. Es ist jetzt eigentlich auf einem guten Weg. Es ist ein bisschen lang gegangen, vielleicht rückblickend. Aber nein, ich bin eigentlich zuversichtlich. Ja.
Ja, vielleicht die Frage auch jetzt auf Bug-Bounty-Programm oder wenigstens Grundlage davon, nämlich so Disclosure-Policies. Eben auf Bundesebene ist man ja da jetzt in der Schweiz auch schon relativ weit. Das haben die von Bug-Bounty Switzerland ja mit organisiert. Auf Kantonsebene und Gemeindeebene sieht man das nicht. Müssen wir da nicht auch Massnahmen ergreifen, Florian?
Genau, das wir noch nicht gesehen, das ist vielleicht eine Frage von der Zeit. Der tut sich sicher auch das ein oder andere. Also das Thema kommt dort auch langsam an. Ich glaube, dort hat der Bund eine ganz wichtige Leuchtturmfunktion eingenommen, indem sie das ernommen haben und gepusht haben ein bisschen weit, dass dort andere folgen. Also dort weiss ich, dass es viele Kantone gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die dort Experimente machen. Mit Gemeinden ist es ein bisschen schwieriger. Dort ist man dann schnell halt irgendwie in einem relativ kleinen Konstrukt vergleichbar mit einem KMU, wo das Ganze dann wirklich zu betreiben, damit umzugehen, andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber auch dort finden die Überlegungen statt. Also dort habe ich das Gefühl, wird man in den nächsten Jahren einiges sehen, was sich passiert oder was sich dort bewegt. Das ist eigentlich die gute Nachricht dahinter. Dort bewegt sich etwas.
Ja, ich war skeptisch gewesen, ob das so funktioniert in der Schweiz. Wir haben das 2019 haben wir gefunden, das Thema ist langsam reif. Dann haben wir es an der Swiss Cyberstorm Konferenz lanciert. Es hat nachher einen Vorstoß gegeben im Parlament von Judith Bellage, dass der Bund das prüfen soll. Und man hat bei Melanie oder dem neuen NCSC offene Türen eingerannt. Der Bund hat es tatsächlich prüfen und sich als Leuchtturm positioniert, Vorreiter zu sein. Und dann ist das Thema eigentlich auf den Tisch gekommen. Und es wird jetzt in der Breite ausgerollt. Die Wirtschaft hat definitiv nachgezogen. Also Banken haben das inzwischen. Industriebetriebe, Versicherungen etc. machen das. Und ich denke, es braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es in der Breite ist. Ich denke, da sind wir eigentlich jetzt auch auf einem guten Weg. Es hat tatsächlich nicht rechtliche Auflagen gebraucht, ihr müsst das machen, sondern es hat gelangt, dass ihr die Öffentlichkeit demonstrieren kann. Das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Wir gewinnen die Security damit. Und jetzt muss ich auch noch mal auf den Tisch bringen. Ich glaube, ein sehr wichtiger Meilenstein ist einfach, die öffentliche Bug-Bounty, die Post 2019 mit ihrem E-Voting lanciert hat. Das ist ganz breit in den Medien diskutiert worden. Post hat einen Schuh rausgezogen, es ist nicht gut gegangen, ich würde sagen, eine blutige Nase davon getragen, aber sie hat positiv reagiert und gesagt, hey, das verbessert unsere Sicherheit. Sie hätte ja auch können sagen, nein, jetzt hören wir auf, das wollen wir nicht mehr, wir ziehen uns zurück aus der Öffentlichkeit. Sondern nein, im Gegenteil, sie hat erkannt, hey, das bringt uns eigentlich weiter. Und das war ein ganz positives Signal, was in der Schweiz als Breite sehr wichtig ist, dass die Leute gemerkt haben, hey, die sind jetzt besser, weil sie das gemacht haben. Ja, sie haben eine blutige Nase eingefangen, aber sie haben daraus gelernt. Und das wäre für uns auch das Richtige, weil vielleicht haben wir die gleichen Sicherheitsprobleme, die wir einfach nicht kennen, weil wir noch niemanden eingeladen haben, um unser System angreifen.
Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass schon die Frage, die uns noch häufig gestellt wird, irgendwie, ob man dann nicht ein Reputationsrisiko eingeht, wenn man irgendwie über Schwachstellen redet. Und wir antworten eigentlich immer relativ ähnlich, sagen, uns ist viel lieber, jemand hat zwischen den Schwachstellen, dass man die hat, ist irgendwie der Natur von der Sache. Die viel relevantere Frage ist, wie wird damit umgegangen? Nutzt man die für etwas zu lernen? Setzt man einen Prozess in Gang, wo man irgendetwas lernt daraus raus? Und die Organisationen, die sind irgendwie über die längere Zeit vertrauenswürdig, ja. Die werden besser und dort funktioniert das nicht. Die können das Vertrauen aufbauen, den Trust aufbauen und schlussendlich haben sie das zu ihren Gunsten können nutzen, obwohl man irgendwie halt relativ offen über Schwächen und Schwachstellen geredet hat. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, das kann ich voll unterschreiben. Ich bin da auf der anderen Seite vom Tisch, weil ich ein Open-Source-Projekt mitleite. Wir haben immer wieder Schwachstellen. Ich habe vor anderthalb Jahren eine selber verantwortet. Ich erinnere mich genau, als ich den Fehler in den Code eingefügt habe. Das hat jemand anders gefunden. Es war enorm peinlich gewesen. Wir haben probiert, offensiv darüber zu kommunizieren, es öffentlich machen. Wir haben das CVE gelöst, einen Blogpost geschrieben, etc. Es kommt extrem gut an, oder? Ich finde, es ist viel kritischer, wenn ich nichts höre zu einem bestimmten Thema von jemandem, wenn es nie irgendetwas zu bemängeln gibt, dann habe ich viel mehr Schiss, dass ich ziehen, dass die etwas unter den Tisch kehren. Wenn ich merke, die haben jetzt so etwas kommuniziert, was ich persönlich gar nicht so schlimm finde, kriege ich eigentlich den Eindruck, und das ist wirklich auch das Bauchgefühl, hey, die sind dran, wenn etwas schlimm wäre, dann würden sie die sagen. Und das finde ich sehr vertrauensfördernd, oder? Und ich denke, die Einstellung muss sich durchsetzen und ich glaube, das kommt auch wie länger, dass man sich eben damit beschäftigt. Oder wenn man mit Security-Leuten am Tisch auf Augenhöhe redet, dann haben die sehr gute Argumente in die Richtung. Oder? Die müssen einfach mit am Tisch sitzen. Und sonst haben wir so ein fachfremdes Gremium, das auf einmal findet, wir sind angegriffen worden, wir müssen das polizeilich verbieten. Und das wäre völlig die falsche Reaktion, weil dann verbessern wir die Sicherheit nicht, dann müssen wir sie einfach niederschreien.
Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, auch nochmal ein Aufruf an Firmen, wenn man eine Schwachstelle zugibt, wenn sie geschlossen ist, das ist eigentlich eher ein positives Zeichen. Ich glaube, auch wir als Fachmedien können da etwas beitragen. Und ich glaube, es gibt Grund, zum vielleicht Verhalten optimistisch zu sein, wenn man den beiden Security-Experten zulässt. Politisch tut sich etwas, zumindest was das Bewusstsein für Sicherheitsfragen angeht. Und es tut sich auch was in der Vorstellung, was bedeutet eigentlich, wenn man preisgibt, dass man so eine Lücke gehabt hat und sie geschlossen hat. Und vielleicht können wir so schliessen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr hier angefunden habt auf Winterthur und für die kompetente Einschätzung. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ja, merci für die Einladung.
Vielen Dank, Thomas.
Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.